Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Bilder haben vermutlich viele von uns noch vor Augen und den Schock, als heute vor 20 Jahren die Taliban die monumentalen Buddha-Figuren von Bamiyan im Norden von Afghanistan zerstörten. Diese größten in Fels gehauenen Buddha-Figuren entstanden vom 2. bis 6. Jahrhundert nach Christus. An die Fassungslosigkeit nach der Sprengung dieser Statuen, weil die habe ich noch im Kopf. Und mancher von Ihnen, der hat sich vielleicht in den 2 Jahrzehnten seitdem gefragt, ob man diese Statuen nicht wieder aufbauen könnte. Lässt sich kulturelle Zerstörung heilen? Darüber will ich jetzt reden mit dem Archäologen Reinhard Bernbeck. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Leere Felshöhlen statt Buddha. Was war es, das die Taliban an den Statuen gestört hat? Die fremde Religion?
Das ist ein relativ komplexes Verhältnis, das die Taliban insgesamt zur Welt hatten und nicht nur zu einer fremden Religion, dem Buddhismus. Man muss dazu wissen, dass es schon bevor diese Statuen in die Luft gesprengt wurden, Streit um die Existenz dieser 2 großen Statuen, also die eine 35 Meter, die andere 53 Meter hoch, gegeben hatte. Und dass zu dem Zeitpunkt, an dem das dann passiert ist, die internationale Gemeinschaft die Taliban komplett isoliert hatte und sich entschlossen hatte, erhebliche Geldmengen zu bieten dafür, dass die erhalten bleiben. Und gleichzeitig aber humanitäre Hilfe für ein Land, das tatsächlich ja damals auch sehr stark in Not gewesen ist und bis heute ist, nicht zur Verfügung stand. Und diese Verhältnisse haben sicherlich nochmal ganz erheblich dazu beigetragen, dass dann diese Statuen eben zerstört wurden. Und man muss dazu auch noch was sagen, also die Taliban, das nimmt man immer so wahr, als einen Block an Leuten, die überhaupt nicht intern differenziert sind. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass es 2 unterschiedliche Richtungen innerhalb der Taliban zu dieser Zeit gab. Die eine in Kandahar, da gab es diesen Mullah Omar, den wir wahrscheinlich noch kennen, der im Jahre 2013 irgendwann gestorben ist. Und dann gab es in Kabul einen anderen Rat, eine sogenannte Shura, eines Mullah Rabbani Ahund, der etwas moderater gewesen ist. Und der ist zu dieser Zeit kurz vorher an Krebs gestorben. Und das hat sicherlich auch die gesamte Politik der Taliban, die ja dann auch irgendwo eingeflossen ist im Jahr 2001 mit den Angriffen am 11. September, sehr stark beeinflusst.
Die Buddha-Figuren, die gehörten ja zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie sind Archäologe, waren auch als Jugendlicher schon in Afghanistan, habe ich in der Vorbereitung erfahren. Beschreiben Sie uns, was macht deren Wert aus? Wie groß ist der Verlust?
Auch eine sehr schwierige Frage, denn die sind Weltkulturerbe erst nach der Zerstörung geworden. Die waren es noch nicht damals. Und dazu muss man auch sagen, wenn Sie sich mal die ästhetische Einschätzung dieser großen Statuen vor ihrer Zerstörung angucken, dann ist die radikal anders als danach. Das heißt, sie wurden von bekannten Kunstgeschichtlern zum Beispiel als völlig falsch dimensioniert, als unästhetisch und so weiter und so fort beschrieben. Also es gibt zum Beispiel den Kunstgeschichtler André Godard, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Bamiyan gearbeitet hatte und eine Einschätzung eben hinterlassen hat von, die reicht so von Beschreibungen wie grotesk eben bis zu falsch dimensioniert. Und erst nach der Zerstörung haben sie plötzlich eine ästhetische Aufwertung erfahren. Es ist auch gar nicht so, dass die damals schon so richtig überall in der Welt bekannt waren, sondern sie sind eigentlich durch diese Zerstörung überhaupt erst zu einem wirklich überall global bekannten, zu 2 global bekannten Kunstwerken geworden.
Was halten Sie denn nun von der Idee, diese Statuen wieder aufzubauen?
Als allererstes denke ich, müsste man die lokale Bevölkerung fragen, was sie denn davon hält. Und es ist aber auch nicht so, dass es dann ausreicht, wenn man zum Beispiel die Leute in dem Tal von Bamiyan, wo diese 2 Statuen gestanden haben, dazu befragt, sondern es ist natürlich so, wenn das geschehen sollte, das würde, weil man auch das gesamte, die Felswand, in die die reingehauen gewesen sind, abstützen müsste, das würde Millionen kosten. Und ich denke mal, das ist in Afghanistan nicht zu vermitteln, dass man dafür große Mengen an Geldern verwendet. Und auf der anderen Seite, das wissen Sie ja auch, Afghanistan weiterhin eines der ärmsten Länder der Welt ist, mit Lebensmittelknappheit, mit mangelnder medizinischer Versorgung und so weiter und so fort. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, andere Vorschläge, wie man damit vielleicht umgehen könnte. Es gibt den Vorschlag, in diesen leeren Nischen in der Felswand zum Beispiel ein Museum, etwas Museumähnliches einzurichten, das eben beschreibt, erstens mal, wie die Statuen damals ausgesehen hatten, als sie noch da waren. Und das auch dann irgendwo klar macht, dass Statuen und andere Dinge des Lebens, also als Archäologen und Archäologinnen sind wir daran gewöhnt, dass die eben sozusagen etwas haben, das wir das soziale Leben nennen. Ja, ja. Die verändern sich mit der Zeit. Also ich denke, derzeit ist ein Wiederaufbau nicht zu machen.
Wiederaufbau und neue Nutzung, diese Diskussion gibt es ja nicht bloß um diese Statuen, die gibt es ja weltweit und immer wieder. Wir können hier ganz um die Ecke gucken, das Stadtschloss in Berlin und das Stadtschloss in Potsdam sind wieder aufgebaut worden. Sind das für Sie als Archäologe Beispiele für Erfolge?
Nein, da würde ich sagen, das ist kein Erfolg, wenn man sozusagen restaurativ etwas da wieder hinstellt, was schon zerstört gewesen ist. Das ist der Versuch, die Vergangenheit irgendwie wieder hervorzuholen. Man sollte einfach zu dem Prozess, der durch die Zeit durchgegangen ist, der die materielle Kultur in einer gewissen Weise verändert hat, so lassen, wie er ist. Oder man kann es weiter verändern. Und natürlich ist ein Wiederhinstellen auch irgendwo ein Zeichen einer Veränderung. Aber ich denke, also zum Beispiel nehmen Sie solche in Berlin stattgefundenen Prozesse wie die Lenin-Statue, die man, nun ja, wir sagen dann nicht zerstört, sondern rückgebaut hat, in einer Grube versenkt hat. Und dann kam man plötzlich auf die Idee, ach, man könnte ja einen Teil davon in Spandau in der Zitadelle ausstellen. Und dann hat man eben den Kopf dieser Statue wieder ausgegraben und den kann man heutzutage eben in Spandau besichtigen. Da kann man sagen, ja, Dinge haben ihr eigenes Leben sozusagen. Also sie gehen durch Prozesse der Veränderung und ein Wiederheraufholen der Vergangenheit ist doch ein sehr problematisches Unterfangen. Es führt nicht dazu, dass diese Vergangenheit in irgendeiner Weise zurückkehrt und die Symbolik davon ist im Zweifelsfalle eine etwas anachronistische.
Die Geschichte ist ja immer auch eine Geschichte von Zerstörung, auch von Kultur, Gebäude, Standbilder. Gemeint ist aber meistens die Idee dahinter. Wird sich das je ändern?
Ich glaube nicht. Also wenn Sie sich umgucken, was im letzten Jahr so weltweit gewesen ist, im Zuge von der Black Lives Matter Bewegung, sind ja nun in den USA zum Beispiel Statuen von konföderierten Generalen zerstört worden, entfernt worden. In England, in Bristol, hat man die Statue des Sklavenhändlers Colston ins Meer gestürzt. Das heißt also, es gibt immer wieder und es wird immer wieder solche Konjunkturen von Zerstörungen von Statuen, von materieller Kultur insgesamt geben. Und das hängt an unserer Politik heute. Das hängt daran, dass plötzlich symbolische Elemente für ein Regime der Vergangenheit in Verruf geraten.
Vor 20 Jahren zerstörten die Taliban die Statuen von Bamiyan. Danke an den Berliner Archäologen Professor Reinhard Bernbeck für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke ebenfalls und schönen Tag noch.
Wünsche ich Ihnen auch.